Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Wie immer hoffe ich an dieser Stelle, dass ihr an einem schönen, sicheren Ort seid und es euch gemütlich gemacht habt. Oder vielleicht seid ihr gerade in der Natur unterwegs, habt einen Kopfhörer auf oder ihr sitzt im Auto. So oder so hoffe ich einfach, dass es euch gut geht. Es gibt ein paar ungeschriebene Gesetze des Lebens, die ausnahmslos für alle Menschen gelten. Und zwar vollkommen egal, aus welchem Land wir kommen, an was wir glauben oder wen wir lieben. Und eines davon lautet, wir werden älter. Alter ist in unserer Gesellschaft ja fast irgendwie ein Tabuthema. Es scheint was zu sein, wovor man sich fürchten muss oder über das man einfach nicht spricht. Egal, welche Lösungen uns die Werbeindustrie oder auch die Chirurgie verspricht und präsentiert, wir können diesen Prozess vielleicht ein bisschen verlangsamen, aber auf jeden Fall können wir ihn nicht komplett stoppen. Vor allem aber dürfen wir lernen, ihn zu genießen und die Chancen in ihm zu erkennen und zu nutzen. Und kaum eine lebt das so vor wie mein heutiger Gast. Jahrgang 48, ein wahres Feuerwerk an farbenfroher Lebensfreude, an Weisheit und an Klugheit. Und ich freue mich ganz besonders auf die nächste Stunde mit der Speakerin, Autorin, Podcasterin und YouTuberin Greta Silva. Hallo, liebe Greta.
Oh, es schmilzt auf der Zunge wie Schokolade, was du gerade da alles erzählt hast. Ich danke dir so, so sehr. Freue mich riesig hier jetzt auf das Gespräch mit dir und bin gespannt, wo uns die Reise hinführt.
Wir können ja vielleicht anfangs verraten, Stefan Schäfer, der in diesem Jahr in meinem Leben plötzlich eine immens große Rolle spielt, ist ein gemeinsamer Freund und ihr wart in Hamburg zusammen essen vor ein paar Wochen und dann sagte der Stefan, du standest schon lange auf meiner Liste, und dann sagt der Stefan, Mensch, ich habe die Greta gesehen, ihr müsst euch auch unbedingt mal kennenlernen, und jetzt ist es soweit, zumindest mal im digitalen Raum, und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit dir.
Ich mich auch, ja. Der Stefan mit seinem tollen Buch 25 letzte Sommer, ne? Das ist so unglaublich. Ja, wir haben denselben Verlag, dieselbe Lektorin sozusagen und Inspirationsquelle. Und ja, das hat uns zusammengebracht und jetzt wollen wir das nicht mehr missen. Ich möchte es nicht mehr missen. Ich muss das ja so mal formulieren. Das ist ja ganz viel Schönes Gemeinsames daraus entstanden.
Liebe Greta, diese Frage stelle ich einigen meiner Gäste und sie kommt wirklich von ganzem Herzen und ich mag sie auch dir stellen heute. Wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut. Ich war vor ein paar Tagen auf einer Hochzeit meiner Freundin, die mit über 60 geheiratet hat und ihre zweite große Liebe gefunden hat. Und was alles möglich ist, was alles machbar ist. Und ich habe ja wirklich das Gefühl, ich stehe mit meinen 76 in der Blütezeit meines Lebens, ne? Also da ist so viel Schönes, so viel Buntheit, so viel von bis drin, aber das wird sicherlich jetzt hier im Laufe unseres Gesprächs auch irgendwie zutage kommen, ja.
Vielleicht machen wir zu Beginn mal einen Mini-Ausflug in deine Vergangenheit. Was hast du gedacht, wie sich das Leben anfühlt mit 76, als du 40 warst?
Als ich 40 war, war ich in einer sehr traurigen Phase. Ich wollte es jedem recht machen. Verheiratet, drei Kinder. Insgesamt war ich 17 Jahre Hausfrau und Mutter. Darf ich sagen, ich habe mich ein bisschen selbst verloren, oder es war mir selbstverständlich, dass meine Bedürfnisse irgendwie an Stelle 48a kommen oder so. Ich habe damit gar nicht so groß gehadert, aber mit 38 war eigentlich meine Ehe zu Ende, so wie ich Nähe und einander verstehen und so weiter mir vorgestellt habe, sagen wir mal so. Und das wurde dann doch sehr, sagen wir mal, berufslastig. Und wir haben uns aus den Augen verloren, haben aber noch 23 Jahre freundschaftlich zusammengelebt, sagen wir mal so. Und habe ich mir Gedanken gemacht, wie es mit 76 sein wird. Also Mutti lebte mir ja vor, dass Alter sehr spannend sein kann. Auch wenn sie körperliche Einschränkungen hatte, sagte sie, ja, das ist so, dies und jenes kann ich jetzt körperlich nicht mehr so, aber ich finde das Leben äußerst interessant und spannend. Sie wurde 91 und also insofern habe ich nicht diese große Angst davor gehabt, wie es ja, wie sie mir heute oft begegnet, ne? Auch schon von 18-Jährigen, die denken, oh Gott, ab. Okay, also ich muss zugeben, als ich 17 war, habe ich auch gedacht, der Charme des Lebens hört mit 35 auf.
Dann, spätestens.
Ja. Dann ist alles geregelt, dann läuft alles nur noch in Bahnen und ist langweilig. Mhm. Und dann habe ich das ja immer ein bisschen weiter geschoben. Dann wurde ich selber 35 und dachte, nicht so schlimm ist das ja gar nicht. Ne? Und so ging das immer weiter, bis ich irgendwann dachte, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr so machen. Mhm. Abgesehen davon habe ich mit 17 eine unglaublich tolle Entscheidung gefällt, auch wenn sie per Zufall war. Es war Omas Geburtstag und sie hatte zu ihrem letzten Geburtstag eingeladen mit, weiß ich nicht mehr, 76 oder was sie, wie sie das da bei ihr war. Und wir Cousinen und Cousins standen zusammen bei ihr im Garten und sagten, Mensch, ist Oma denn krank? Die sieht doch eigentlich ganz fit aus. Und ich habe mir vorgestellt, wie schlimm das sein muss, wenn zu wissen, das ist mein letzter Geburtstag. Und habe ich gesagt, ich mache das nicht wie Oma. Ich entscheide heute, ich werde 120 und wenn ich mit 100 gehen muss, ist das auch okay. Und das habe ich verinnerlicht. Oma hat das übrigens 10 Jahre lang so gemacht, nur damit alle anreisen. Aber das haben wir als Kinder ja nicht begriffen, dass das der Trick war. Und ich bin ihr zutiefst dankbar, denn ich habe, ja klar, schon ein Gefühl für verrinnende Zeit und wie kostbar Zeit ist. Das wird mir immer deutlicher, ohne Frage. Mhm. Aber ich käme nicht auf die Idee, wie manche 40-Jährigen zu sagen, das lohnt sich ja nicht mehr.
Mhm. Das hört man gar nicht selten, ne?
Ja, und da denke ich, ey, es lohnt sich alles und da ist so viel möglich und machbar und das mit unserem Lebens-Know-how. Also ich bin ja, sag ich mal, groß geworden oder bekannt geworden oder wie auch immer man das nennen will, mit der simplen Rechnungsart, dass von 60 bis 90 genauso lang ist wie von 30 bis 60, dass wir nochmal dieses Lebenspaket geschenkt bekommen, diesmal ohne Stress, diesmal mit einem Wahnsinns-Know-how und das sitzen wir nicht einfach ab, das gestalten wir und da bin ich mittendrin.
Habe ich kleine Gänsehaut. Das ist so ein schöner, das ist so eine schöne Erkenntnis und so ein schöner Satz, den hast du ja auf deiner Internetseite stehen.
Ja,
und ich
genau.
finde, da darf man echt nochmal kurz zurückspulen und das mal verinnerlichen. Von 30 bis 60 ist genauso lang wie von 60 bis 90 beziehungsweise umgekehrt. Mhm. Und da ist man doch herzlich eingeladen, diese 30 Jahre echt schön zu machen. Und ich höre manchmal so Geschichten wie, irgendjemand hat sich mit 82 noch scheiden lassen, möchte einfach die letzten 3 Jahre noch in Frieden verbringen. Und ja. dann sage ich mal, Gratulation, ist ja fantastisch.
Ja.
Fantastisch. Du hast eingangs einen Satz gesagt, den ich ein bisschen herausarbeiten möchte, nämlich du wolltest es jedem recht machen.
Ja.
Man ist mal so angehalten zu glauben, dass das nur Frauen betrifft, aber ich zweifle das an. Ich glaube auch, dass es eine Menge Männer gibt, die es nur jedem recht machen wollen, aber vielleicht zeigt sich das bei denen vor allem im Arbeitsumfeld.
Ja,
zumindest ist es was ich beobachte. Mhm. Warum hast du das gemacht? Kannst du das heute reflektieren?
Danke für die Frage. Finde ich sehr, sehr schön, wenn du mir selber noch wieder auf die Schliche hilfst, sozusagen, dass ich mir auf die Schliche komme.
Ja, das ist so wichtig, weil es betrifft
absolut,
so viele.
Ja, es war mir selbstverständlich. Es scheint eine gesellschaftliche Prägung zu sein, darf ich das so sagen? Da hängt ja sowieso so einiges in der Luft, was man nicht in geschriebener Form sieht. Vielleicht früher in Poesiealben. Ich glaube, die gibt's nicht mehr, ne?
Also, ich hoffe, es gibt sie noch.
Ach so, okay, dass da so komische altertümliche Sprüche stehen oder so. Mir fällt es auf, wenn bei dieser Care-Arbeit, wie es hier heute heißt, wenn Menschen für andere da sind in der Pflege oder so, nach dem Motto, wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Und da hat es wirklich einiger Arbeit in mir bedurft, aber die fing ja erst Jahrzehnte später an, zu wissen, nur wenn ich in meiner ganzen Kraft bin. Wenn es mir gut geht, dann kann ich erst richtig für andere da sein. Ne? Also ich drehe den Spieß heute um und sage, wer nicht für sich selber sorgt, das ist unterlassene Hilfeleistung. Hm. Denn ich meine, spätestens Corona hat uns gezeigt, Eltern im Homeoffice, Kinder Homeschooling, wie sehr Eltern da auf dem Zahnfleisch gingen. Wie viel Verständnis, wie viel liebevolle Zuwendung, wie viel Geduld ist denn da noch? Das führt ja fast schon zu Aggressionen. Und so ist es auch in der Pflege, hat man mir mal beim Welt-Alzheimer-Tag gesagt. Also es ist wie im Flugzeug. Sauerstoffmaske erst selbst aufsetzen und dann können wir für andere da sein. Und das musste ich tatsächlich ein bisschen wie eine Fremdsprache lernen. Ich rutschte immer wieder rein, dass das meine Bedürfnisse nicht gleichwertig sind wie die Bedürfnisse anderer. Und da hat mir diese Überlegung eben nachher sehr geholfen. Das war wäre vorher für mich egoistisch gewesen. Du kannst auch nicht so egoistisch sein. Lag in derselben Schublade. Ich meine, deine Frage war, woher kommt das? Also ich kann es dir auf den Punkt nicht sagen, aber es hing in der Luft. Also meine Eltern waren nicht wirklich so. Ich finde schon, ich bin sehr frei, locker groß geworden. Und dass ich zwei tolle Frauenvorbilder hatte, ist mir erst viel später, eigentlich jetzt erst als Greta Silver bewusst geworden, mal so darüber nachzudenken, was waren das denn eigentlich für Frauen? Auch meine Oma. Ich kannte sie nur als Alleinlebende, also Opa war schon sehr früh gestorben. Und die hatte so Sprüche drauf wie, ich muss mir meine Fingernägel nicht schneiden, ich arbeite mir die ab und sowas. Ne? Mit einem großen Garten, also immer wenn ich da war, gab es Gartenarbeit, Ernte, Stachelbeeren abschneiden und sowas alles. Und sie trug immer freundliches Schwarz mit Kittelschürze. Aber am Wochenende, am Sonntag trug sie Complet. Kennst du diesen Ausdruck? Nee. Das ist ein schmales Etui-Kleidchen, musst du dir vorstellen. Da drüber ein Dreiviertelmantel, also Dreiviertelärmel. Und Dreiviertel Länge, das Kleid guckte unten raus. Dazu die Handschuhe, die bis fast zum Ellbogen reichen und so ein Calabreser-Hut. Und dann nannte sie das in Bleu, nicht in Blau, sondern ein Bleu ist so irgendwie so ein strahlendes Mittelblau oder so. Das war Oma auch. Und ich glaube, auch wie sie ihre vier Kinder hier mit, mein letzter Geburtstag, und ihr müsst hier alle kommen, und die rauschten auch alle an. Also die war schon, glaube ich, sehr weit vorne als Frau ihrer Zeit. Mhm. War die Mutter meiner Mutter. Und also auch meine Mutter, die war zwar die Frau an seiner Seite, kennst du diesen Ausdruck so? Aber mit einem Selbstverständnis und mit einem Glücklichsein in dieser Rolle, wo ich sage, unterm Strich ist jede emanzipierte Frau nicht glücklicher, als meine Mutter damals war. Aber man kann die Zeit nicht zurückstellen. Mir war ja Emanzipation auch wahnsinnig wichtig. Ich wollte mit jedem Schlagbohrer umgehen können. Ich wollte jede Verstopfung unterm Waschbecken selber reparieren können und so etwas alles. Was war Ende vom Lied? Ich musste es auch machen, weil mein Mann immer irgendwo auf Dienstreise war oder irgendwie sowas. Also wie entsteht sowas? Da bin ich schon dem Zeitgeist gefolgt, würde ich mal sagen. Und deswegen ist es mir heute so wichtig, auch diesen jungen Frauen zu sagen, weißt du eigentlich, was du da leistest? Also ich finde, die jungen Familien, die sich so zerreißen heute, auch im Berufsleben und so weiter, das wird alles so als selbstverständlich gesehen. Und ich habe davor solche Hochachtung. Mhm. Und ich denke immer, meine Güte, Deutschland hat keine Bodenschätze. Unsere Zukunft sind die Kinder. Und da hinein zu investieren, ich habe mir mit meinen 17 Jahren Elternzeit immer gesagt, volkswirtschaftlich mache ich den größten Job. Statt irgendwie in einem super Unternehmen die Gewinne zu steigern, ist das, was ich mache, viel wichtiger. Also ich bin da mit unglaublichem Selbstbewusstsein reingegangen. Also es hat sich alles entwickelt und ich finde jede Zeit übrigens extremst kostbar. Und ich feiere übrigens auch, und da sind wir schon wieder beim ganz anderen Thema, du musst mich stoppen, ne? Du merkst schon, ich
klebe an deinem Lippen.
Ich feiere Generation Z, die mal einen Schlusspunkt setzt und sagt, total. Hey, Was ihr mir als liebe Eltern, was ihr mir vorgelebt habt, jeden Abend nach Hause kommen und so voller Stress und voller fertig sein, dazu habe ich keine Lust. Und das kommt ja Gott sei Dank mit zwei weiteren Fakten zusammen, mit dem Fachkräftemangel und mit die Alten steigen aus, ne? Die Babyboomer werden Silver Age. Und da denke ich, ja, jetzt kann Neues entstehen. Und da darf ich ja auch beim Arbeitsministerium hier in Berlin auf der Bühne stehen und da eben auch mal zu sagen, was ist Alter wirklich und was darf jetzt daraus entstehen. Also das machen wir, glaube ich, nachher nochmal das Thema vielleicht. Und also
es ist ja auch sehr komplex, da gibt's ja wahrscheinlich keine knackige, kurze Antwort drauf.
Ja, es ist, jedes Leben ist spannend. Jedes Leben ist unglaublich spannend in seiner Entwicklung, was alles passiert und hinnehmen, was ist. Das habe ich übrigens von Janis McDavid gelernt. Janis McDavid ist ein junger Redner, steht auch auf der Bühne, ist Autorennfahrer, ist Autor und ist ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen. Mhm. Und wir trafen uns im Restaurant und er lehnt sich so zurück und hatte vorher erzählt, wie schwierig das alles war. Ich glaube, bis zu seinem 16. Lebensjahr, das weiß ich nicht genau. Und dann sagt er den Satz und er hat sich bei mir so eingebrannt. Und dann habe ich mein Schicksal angenommen, wie es ist. Und ab da ging alles ganz leicht.
Ja, die radikale Akzeptanz.
Ja. Und ich glaube, das ist so ein Schlüsselsatz. Also egal, wo man gerade drin steckt, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Das kürzt bei mir extrem ab, die Phase mit, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Und wie konnte das denn passieren und sowas. Nein, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Dann kann ich tatsächlich anders durchatmen.
Und da möchte ich nochmal unterstreichen, weil das ist wirklich kein leeres spirituelles Konzept, sondern es ist uns überhaupt nicht bewusst, wie viel Energie und Kraft wir verlieren und dass wir eigentlich genau das stärken. Ihr Lieben, ihr wisst, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist Physik, auch das ist kein spirituelles Konzept. Dass wir im Grunde genommen genau das stärken, was wir versuchen loszuwerden. Und wie viel Kraft plötzlich da ist, wenn man so einen Zen-Zustand, möchte ich ihn mal liebevoll nennen, erreicht, wo man sagt, okay, so ist das jetzt gerade. Kann ich damit sein? Kann ich das akzeptieren? Mhm. Und wie viel Kraft dann entsteht, und zwar für etwas, was wir uns eigentlich wünschen, das ist wirklich eine Erfahrung, die ich echt jedem ans Herz legen möchte, weil der Widerstand kostet uns unendlich viel Energie. Und diese radikale Akzeptanz, klar ist das schwer, wenn man in einer Situation ist, die sich richtig, richtig kacke anfühlt, ne?
Absolut, absolut. Aber ich habe ja auch bei mir gemerkt, ich habe Copyright da drauf, wie man Probleme unter den Teppich kehrt.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt's noch ein paar andere.
Also aber diese Energie, die ich aufwenden musste, die immer unterm Teppichboden zu halten, weil da die kommen ja bei den unmöglichsten Gelegenheiten springen die ja da oben ins Gehirn und haben da eigentlich gar keinen Platz und so etwas. Also und all das mal so anzunehmen und auch diese wirklich schmerzhaften, traurigen Phasen meines Lebens heute so liebevoll anzunehmen. Sie haben mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin und mit der komme ich gut klar. Also das war so befreiend. Das war wirklich Game Changer, wie man heute ja so schön sagt. Und ja, das verändert ganz, 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 ganz viel, ja. Aber ich fand das spannend, dass du eben explizit darauf hingewiesen hast, dass auch Männer es allen recht machen wollen. Sie wollen es ihren Vätern recht machen, sie wollen es ihren Chefs recht machen. Und letztendlich auch ihrer Familie. Ne, sie sehen eine Last auf der Schulter anders als wir. Jedenfalls, wenn ich aus meiner Perspektive gucke, mein Mann verlor seinen Job, als er 54 war und war bis, also 2 Jahre vorher hatte ich mich selbstständig gemacht. Vorher war ich also immer Hausfrau und ich musste in diese Rolle reinspringen. Wir haben zwar geglaubt, weil er eigentlich ganz erfolgreich war, er dreht sich um und hat sofort den nächsten Job, aber das war nicht so. Und Ich habe nur gedacht, Gott, Haus nicht bezahlt, zwei Kinder im Studium und boah, wie sollst du das reißen? Also als Freie, weißt du, vier Jobs parallel angenommen und vier Stunden Schlaf nachts über vier Jahre reichen völlig und so. Und dann habe ich das angesprochen. Ich sage, Mensch, was hast du für eine Last auf der Schulter gehabt in der Vergangenheit? Hat er gar nicht so empfunden. Das glaube ich. Er war das gerne. Er war das mal auch auszusprechen und zu Hochachtung reinzubringen, was die andere Seite da vielleicht auch trägt oder man selber trägt oder auch sich selber Hochachtung auszusprechen. Meine Güte, durch was für eine Phase gehst du jetzt eigentlich? Wir wünschen uns diese Achtung und Anerkennung immer vom anderen, aber selber da auch mal uns liebevoll mit uns reden und nicht reiß dich zusammen. Und also ich hatte damals nur so böse Sätze für mich. Musste ich auch lernen, durfte ich lernen.
Ja, Selbstmitgefühl ist ja etwas, ist eine hohe Kunst und doch der Schlüssel zu so vielem. Also
absolut.
Sich selber lernen.
Ja. Und sich selber mögen und so etwas Selbstliebe. Meine Güte, das ist ja auch so was Verpöntes. Ist es draußen immer noch verpönt? Nein, ne?
Ich glaube nicht.
Ja, allmählich hat sich's rumgesprochen.
Und so langsam finde ich, weil ich kann mich erinnern, ich habe ja jetzt auch echt schon ein bisschen was so hinter mir und überwunden und transformiert. Und ich kann mich daran erinnern, dass mir, ich weiß nicht, wie es dir da ging, vielleicht magst du da deine Erfahrungen teilen, der Begriff Selbstliebe hat mir einen Wahnsinnsdruck erzeugt und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil ich mich ganz anders gefühlt habe. Und über diesen Schritt der Selbstakzeptanz, und auch das war nicht, das war ein komplexer Prozess, der lange in Anspruch genommen hat, aber Selbstakzeptanz, Selbstmitgefühl, Selbstverständnis, also immer besser zu verstehen, warum tue ich eigentlich Dinge, wozu tue ich sie, anstatt mich nur dafür zu verurteilen, dass ich sie tue, das hat doch schon einiges verändert. Also das waren Begriffe, die für mich sehr hilfreich waren, Selbstakzeptanz, Selbstmitgefühl. Wie war es bei dir?
Ich weiß nicht, ob ich mir andere Begriffe gesucht habe. Ich glaube, das wäre alles vielleicht am Anfang in einen Topf gefallen. Also ich glaube, ich habe da nicht die Worte so für mich definiert, sondern wie du auch das gerade sagtest, überhaupt mal zu hinterfragen, wieso mache ich das? Ne? Welchen Blumentopf will ich gewinnen? Ne? Werde ich nur geliebt, wenn? Das habe ich von zu Hause so nicht mitgekriegt. Ich hatte ja so einen tollen Vater, der also so an mich glaubte und auch wenn ich es in der Schule vergeicht hatte, dann war das aus Versehen und so. Nur hatte der sich ja erdreistet, als ich 19 war, innerhalb eines Tages einen Herzinfarkt zu sterben. Und ließ mich mit dem ganzen Kladradatsch da so sitzen. Also ich kann gar nicht sagen, ich wurde nur geliebt, wenn ich irgendwas Tolles machte oder so.
Ja, das war bei mir anders.
Ja, wüsste ich jetzt nicht, woher ich das ableiten sollte, sondern irgendwie, also kann übrigens auch ins Gegenteil schlagen. Vielleicht ist das an dieser Stelle auch mal wichtig zu sagen. Denn wie sehr bin ich auf Zehenspitzen gelaufen, um dem Bild meines tollen Vaters zu entsprechen, was der von mir hatte, dass ich das über seinen Tod hinaus, glaube ich, unbewusst immer noch erfüllen wollte. Die Erwartungen. Also ich bin ja erst mit 31 Mutter geworden. Das heißt, irgendwie so mit Anfang 30 kam ich mal so auf dieses Thema Erziehung oder was hab ich da überhaupt Chancen der Mitsprache und so weiter. Und dann war es für mich eine Erleichterung zu sehen, wenn auch mein Vater, den ich so toll fand, mich doch ein Stück verbogen hat. Ich mag das kaum aussprechen, weil ich das fast unfair ihm gegenüber finde. Aber ja, also mich hat auf Zehenspitzen laufen lassen. Wenn das selbst in so einer Situation passiert, dann gibt's keine Chance, es 100% zu schaffen mit den Kindern. Also dann kann ich auch nach meinem Herzen gehen und mal inkonsequent sein und mal konsequent und mal so und mal so, wie es eben menschlich ist.
Menschlich, genau.
Ja, man denkt, glaube ich, das ist auch, glaube ich, der Fall. Menschen leiden mehr unter Elternteilen, die sie immer negativ belegt haben. Das schaffst du sowieso nicht und dazu bist du zu dick, zu dünn, zu doof oder ich weiß nicht was alles. Glaube ich, ist bestimmt noch viel schmerzhafter. Aber Das andere ist auch nicht nur, ich entfalte mich jetzt nach meinem Maßstab. Das geht nicht. So ist Leben nicht gedacht.
Ich habe selber keine Kinder, aber ich arbeite natürlich viel mit Müttern und kriege viel Rückmeldungen auch und kann mich da gut reinfühlen. Wo wir beim Thema radikale Akzeptanz sind, vielleicht wäre es auch sehr hilfreich für uns Menschen zu akzeptieren, wir werden die eine oder andere Spur in unseren Kindern hinterlassen. So ist das halt. Und das hat natürlich auch viel mit unserer Neurobiologie zu tun, ne? Also mit der Art und Weise, wie unser Gehirn arbeitet von kleinst auf. Und da ist niemand schuld dran.
Und das sich zum Vorteil zu machen, also wir kennen das ja schon seit langem. Früher hieß es, egal was du denkst, du wirst Recht behalten. Dann kam Self-Fulfilling Prophecy. Und jetzt kann ja die Hirnforschung das messen, wie auch immer. Das funktioniert so, und den Satz sage ich auch gerne zweimal, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Nochmal, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Also jetzt in Alltag, mit Alltagsbeispielen, wenn du dich für eine Automarke entschieden hast, vielleicht für eine runde Rasse oder so, siehst du plötzlich, ey, da gibt's ja schon ganz viel davon draußen auf der Straße. Und wer von euch da draußen schon mal schwanger war, der weiß, wenn er selber da ist, sieht er plötzlich alle Kinderwagen, alle Kugelbäuche. Und der Knaller ist, alles war vorher auch schon da. Unser Gehirn hat das ausgeblendet. Das heißt, wenn man denkt, Alter ist schrecklich, werden wir all die Bilder sehen, die dazu passen. Und das wird unsere Handlung bestimmen. Das heißt, da kommen wir zur Frage, wie stehe ich morgens auf? Also ich möchte als Minimum, so wie man Neujahrsmorgen aufsteht. Ich bin mal gespannt, was dieses Jahr mir Schönes bringen wird. Ich möchte aber noch eine Schippe drauflegen. Ich stehe auf wie beim Kindergeburtstag. Ich weiß, heute wird was Tolles passieren. Ich weiß nur noch nicht, was. Dann müssen alle Antennen ausfahren. Die müssen mir das Gänseblümchen im Rasen zeigen, das mich aufs Vogelkonzert aufmerksam machen. Und alle Chancen zeigen, die da sind. Das kann ich durch meine Gedankenwelt verändern.
Und das ist eine Übung, ne?
Ja, und also natürlich kenne ich das auch. Man steht morgens manchmal in einer Stimmung auf. Ich weiß jetzt nicht, ob die vom Traum kommt, den ich nicht mehr erinnere, oder irgendwie so, dass ich denke, ey, was hast denn du für eine Stimmung? Dann versuche ich tatsächlich nochmal, komm, wie willst du heute in den Tag gehen? Es mir anders vorzumachen, weil ich weiß, ich sehe sonst diese blöden Bilder, die ich nicht sehen will. Mhm. Und ich will die ganze Palette sehen oder meinetwegen auch die unangenehmen nicht so, sondern die anderen viel stärker beleuchtet mit dem Scheinwerfer.
Das finde ich hochinteressant, weil gerade bei den Erfahrungen, die du mit deiner Mutter und Großmutter gemacht hast, also die Großmutter war ja unter der Woche ein Arbeitstier und am Wochenende echt eine Lady, ne?
Ja.
Und wenn wir davon ausgehen, dass unser eigenes Bild, und zwar nicht nur visualisiert, sondern auch emotional, unseres sogenannten Future Self, wenn das eine große Rolle spielt und einen großen Einfluss hat, wenn man an diese Dinge glaubt. Und ich tue das von ganzem Herzen, weil ich das genauso auch erlebe und du ja auch. Aha. Glaubst du, dass du unbewusst schon ein Bild von der Greta Silva kreiert hast, die du heute bist? Durch die Bilder, die deine Mutter und deine Großmutter dir mitgegeben haben. Weil all das, was man heute weiß über Quantenmechanik und so, das wussten natürlich ein paar Auserwählte schon in den 1930er Jahren, aber doch nicht die breite Masse.
Absolut. Also ich habe wohl in mir etwas, wenn meine Erinnerung mich da nicht foppt, dann würde ich sagen, auch mit 13 hatte ich schon so etwas in mir, dass ich sagte, ich bin stark genug, die ganze Bandbreite zu leben. Ich will nicht sagen, ich habe mich dafür gefeiert, aber ich habe es bewusst wahrgenommen, dass ich auch traurige Zeiten, Kinder können ja auch sehr traurig sein, so überhaupt erleben kann mit der Intensität. Ich habe die Intensität gefeiert, sagen wir mal so. Dieser Gefühle, und dann habe ich später, so weiß ich nicht mehr, vielleicht mit 30 oder so, angefangen zu formulieren, ich will das Klavier von ganz unten bis ganz oben spielen. Und habe dann eben auch gemerkt, dass meine Schutzmauern, die ich mir gebaut habe, um nicht verletzt zu werden, meine Gefängnismauern waren. Mhm. So nach dem Motto, mach das mal lieber nicht, das könnte da gefährlich sein. Oh, und hier, mach mal lieber auch. Also ich wurde immer schmaler und habe ich gedacht, was machst du hier?
Das heißt körperlich immer schmaler?
Nein, ganz im Gegenteil. Also mit den Wechseljahren wurde ich da immer, hatte ich immer mehr Schutz mir dann körperlich angelegt, weißt du? Mhm. So habe ich das empfunden. Und sondern in meinen Handlungen, in meinem Handlungsradius wurde ich immer schmaler. Und da habe ich gedacht, nee, du musst einen Weg finden. Und da hat mir ja auch dieser TED-Talk von Brené Brown, du wirst ihn kennen, über die Verletzbarkeit.
Vulnerability.
Ja, genau.
Schwieriges Wort auf Englisch.
Und wo sie sagt, Menschen, die begreifen, dass ihre Verletzbarkeit ihre Stärke ist, ihre Kostbarkeit, ihr Schatz. Ich fand auch ihr Beispiel so zauberhaft gewählt. Das sind die, die als Erste sagen können, ich liebe dich, auch wenn sie nicht wissen, was die andere Seite antwortet. Fand ich ein wunderschönes Beispiel. Mhm. Und unsere Verletzbarkeit ist die Quelle von Angst, von Wut, von Scham, von Hilflosigkeit und Trauer und all diesem. Aber es ist auch die Quelle und wirklich gleichzeitig die Quelle für gelingendes Leben, für erfüllte Liebe. Und die Wirtschaft braucht es auch, wenn sie Kreativität und Innovation will. Wenn da jemand ist und dann heißt es nur, oh Gott, die wieder mit ihrer spinnerten Idee, dann kommt die nicht ein zweites Mal raus. Da muss ein Schutzraum sein, sich verletzbar machen zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir noch ganz doll lernen dürfen in der Wirtschaft. Aber wir sind da ja auf einem guten Weg. Da bin ich ja so voller Zukunftsfreude. Das ist schon ganz enorm. Also sich verletzbar zu machen, ist Stärke. Ist eigentlich der größte Mut. Dann brauchte ich natürlich Handwerkzeug. Wie gehe ich denn dann damit um, wenn andere Menschen mich bewusst verletzen wollen? Und dann hatte ich mir drei Beispiele genommen. Also einmal habe ich mir einfach, was weiß ich, Bill Gates oder irgendwie Steve Jobs oder so eine große, erfolgreiche Person genommen, habe gedacht, wenn die jetzt beschimpft würde, du bist der größte Loser, du hast ja noch nichts gebacken gekriegt, dann würde der ja noch zwei Schritte auf die Person zugehen und sagen, ist Ihnen nicht gut, haben Sie zu lange in der Sonne gelegen, solchen Arzt rufen. Der nimmt das nicht an. Das zweite Beispiel, was ich hatte, war, bin ich aber nicht sicher, ob das heute noch geht, Annahme verweigert bei so einem Paket. Kann man das bei der Post heute auch noch machen, Annahme verweigert?
Ich glaube, bei Einschreiben kannst du es machen und in amerikanischen Filmen bei Gerichtsvorladungen.
Also dieses, also Annahme verweigert, Ende und so. Und dann das andere war, ich habe mal vielleicht, weiß ich nicht mehr, ein halbes Jahr Judo gemacht. Mhm. Und mit meinem Mann damals zusammen. Und das heißt, ich konnte ja die großen Kerle nicht auf die Matte kriegen, körperlich mit Kraft. Sondern ich musste deren Angriff nutzen, einen halben Schritt zur Seite gehen, noch mal ein bisschen am Ärmel zupfen und dann sollte der alleine auf die Matte knallen. Ne? So, wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das funktionieren. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Aha, da schmeißt also jemand irgendwas da auf mich, Dreck auf mich. Und mache einen halben Schritt zur Seite und denke, okay, ist nicht meins. Also kannst selber da vor die Wand laufen. Das hat mir geholfen, mit diesen Sachen anders umzugehen. Heute brauche ich diese Bilder nicht mehr, sondern ich kann wirklich, wenn auch nicht in der ersten Sekunde, aber doch nach ganz kurzer Zeit, den Menschen angucken und sagen, da stehst du also gerade. Ende. Hat mit Super. Mir nichts zu tun. Aber das ist ja, je dichter die Person ist, die mich verletzen will. Also ich meine emotional dichter, desto länger brauche ich. Das ist ganz klar. Ne? Aber letztendlich komme ich immer wieder zu dem Schluss und sage, okay, da sind wir jetzt gerade, anders geht es noch nicht, das braucht der, das braucht die und dann hatte ich ja das Problem, nicht in die Überheblichkeit zu rutschen, weißt du? Ich wollte nach dem Motto, oh Gott, wo stehst du denn hier und so. Nee, ich bin selber auch so viele Schleifen gegangen, habe Sachen nicht begriffen. Ich hätte sie längst begreifen können. Nee, war noch nicht dran. Und so, also ich wollte nicht so eine Überhebliche werden und mich auch da wieder zurückzunehmen und zu gucken, was Liebe alles schafft. Ich empfinde ja Liebe als eine so unglaubliche starke Kraft, weißt du? Ja,
die Nummer eins Energie, ne?
Ja, ja, die wir ja auch da bei der Hochzeit, von der ich vorhin erzählt habe, durchaus gefeiert haben und die ja berechtigt ist. Aber ich meine auch diese Liebe zum Leben, zu dem, was ich tue und auch zu mir selber. Und ey, also da ist so viel Musik drin und ich finde, die wird also bei uns doch sehr mit rosa-rotem Bändchen gehandelt.
Sie wird so runterreduziert auf romantische Liebe.
Ja, genau.
Aber dabei ist romantische Liebe so ein winziger Aspekt. Ich hatte hier mal eine ganz tolle Hirnforscherin, die 5 Jahre auch in Harvard war, die Britta Hölzel. Und die hat was erzählt, was mich total berührt hat. Und mittlerweile kann ich das auch herstellen. Die hat erzählt, ich kann, wenn ich in der U-Bahn sitze, für die Frau, die mir gegenüber sitzt, die ich überhaupt nicht kenne, ein tiefes Gefühl von Liebe entwickeln. Und heute weiß ich genau, was sie meint, weil wenn man das übt und auch so erkennt, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es eine Illusion ist, zu glauben, wir seien es nicht, dann versteht man, dass Liebe tatsächlich einfach eine sehr hochschwingende Energie ist, auf einer sehr hohen Frequenz. Und dann würde eine romantische Beziehung dem gar nicht gerecht werden, finde ich.
Ja,
oder?
Das ist, also ich finde, wir müssen viel öfter darüber sprechen, glaube ich. Das muss mehr in die Welt, damit man sich dieser Kraft bedienen kann. Ja, damit man also auch, man fühlt sich doch selber ganz anders in dieser U-Bahn, wo du gerade davon sprachst, wenn man das kann. Also ich hörte auch neulich von einem zauberhaften Arzt, als er sagte, als er früher in der Notaufnahme Dienst hatte, kamen auch manchmal Menschen, ich glaube, er nannte es, die etwas verwahrlost waren. Und da sagt er, klar, trug ich Handschuhe und so, aber trotzdem hatte ich erst so das Gefühl, den möchtest du jetzt nicht berühren. Und dann habe ich diese Person einfach an den Arm gefasst, sagte er, und dann war alles möglich. Dann floss wieder Energie und so etwas. Also man muss dann auch, also ich spreche immer davon, ich habe so einen Handwerkskoffer, wo ich dann reingreife, wenn Situationen irgendwie so ein bisschen knubbelig werden, wo ich mich unwohl fühle oder so, dann kann ich auf solche Sachen zurückgreifen. Heute kann ich das. Das ist Reichtum für mich. Lieben zu können, also auch, ja, das ist jetzt auch ein bisschen schräg vielleicht, aber ich stehe dazu. Lieben zu können ist wertvoller, als geliebt zu werden.
Das glaube ich
also,
auch.
Ja, also ich sag mal, die Person auf der Bühne wird jetzt verehrt, geliebt von irgendjemand anders, das berührt die nicht, das ist passt nicht oder wie auch immer. Also insofern ist das nicht wirklich erfüllend für die Person, die geliebt wird. Also wenn beides zusammenkommt, ist ja unstrittig absolut die Krönung, darüber müssen wir nicht reden. Aber wer ein Herz aus Stein hat und nicht lieben kann, den anderen nicht und sich selbst auch nicht oder umgekehrt, sich selbst nicht und deswegen den anderen nicht, der ist zu bedauern. Also selber lieben zu können, auch wenn es eine unerfüllte Liebe ist, sage ich immer Gratulation. Es ist schmerzhaft, ohne Frage. Du möchtest, dass der andere dich auch liebt, aber feier auch das mal, dass du dieses offene Herz hast, dass du bereit bist, dich da reinzuwerfen ins pralle Leben. Also mir kommt es ja nicht so sehr auf Lebensjahre in Form von Zeit an, sondern auf Intensität. Ich will da rein. Ich will dieses pralle Leben fühlen und ja, auch wenn es schmerzhaft ist. Also dieses,
das gehört halt dazu, ne?
Ja, und das ist Leben. Und ich kann heute auch etwas, das kann ich noch gar nicht so lange, das kann ich erst ein paar Monate. Mir wird ja oft gesagt, Mensch Greta, du hast eine rosarote Brille auf und guck doch mal in die Welt und du bist naiv oder so. Es wird ein bisschen charmanter formuliert, aber unterm Strich. Und oft wird damit Angst verteidigt, wo ich dann sage, okay, was bringt dir diese Angst? Wie gestaltet diese Angst Zukunft positiv? Dann heißt es schon oft, Mensch Greta, du hast recht, es bringt schlaflose Nächte und graue Haare, aber sonst nichts. Aber für mich war es wichtig, oder ein Aha-Erlebnis zu erkennen, ich kann die Wucht der Schwere sehen. Nehmen wir doch mal das Beispiel den Krieg. Und natürlich bin ich auch erst völlig ausgehebelt und geschockt und gucke, wo kannst du helfen und wie und was. Also das läuft erstmal als Programm durch. Aber dann kann ich heute, ohne dass ich hier auf der schweren Seite Gewicht wegnehmen muss, kann ich parallel die Fülle des Lebens genießen und dankbar sein bis zum geht nicht mehr. Dankbarkeit ist ja der größte Glücklichmacher, ne? Also das hat mir auch keiner gesagt. Oma hat höchstens, wenn ich ihr Essen nicht mochte, gesagt, sei gefälligst dankbar. So habe ich das Wort verstanden. Also dass Dankbarkeit, anders formuliert, wenn ich etwas nicht wertschätze und dafür dankbar bin, kann es mich nicht satt machen, kann es mich innerlich nicht reich machen. Wenn ich es für selbstverständlich halte, dass das da ist, macht das mich nicht froh. Also Dankbarkeit ist ein Glücklichmacher und das musste ich auch erst alles mal begreifen.
Gibt es ja unzählige Studien dazu, auch aus der positiven Psychologie. Also absolut. Auch das ist kein Konzept, sondern das ist mannigfaltig wissenschaftlich untermauert.
Ja.
Aber ist es nicht interessant, dass ja eigentlich ein Dankesgebet vor dem Essen und übrigens Andrew Huberman, einer der angesagtesten Biohacker der Gegenwart, ein Stanford-Professor, der betet jeden Morgen, bevor er in den Tag steigt, und bedankt sich dafür, dass er am Leben ist. Er bedankt sich für Essen, er segnet sein Wasser. Es ist doch so interessant, weil das ist Wissen ja uralt ist. Wir haben es irgendwie nur
vergessen. Absolut. Also ich lebe auch mit sehr viel Gottvertrauen. Also das ist für mich ein Fundament. Da könnte ich gar nicht drauf verzichten. Also ich hadere mit Trillionen, obwohl ich da auch immer noch meine Kirchensteuer zahle. Aber da kann ich auch jeden verstehen, der da hadert. Aber davon musste ich mich freimachen und meinen eigenen Weg finden. Und was da alles möglich ist zwischen Himmel und Erde, Halleluja, kann ich nur sagen. Danke, danke, danke. Also so stehe ich morgens auch auf und gehe aber auch so durch den Tag und halte nichts für selbstverständlich. Das habe ich aber auch nochmal bei Corona, kriegte ich wirklich nochmal nächste Raketenstufe sozusagen, dass ich begriff, nichts ist selbstverständlich. Es kann von heute auf morgen so anders sein. Und da habe ich mir vorgestellt, dieser Mensch, der da an einer, wie auch immer, Lungenmaschine oder so im Krankenhaus liegt und der schaut auf mein Leben und ich jaule rum, weil irgendwas jetzt, bedrohlich und nein oder oh Gott, dann sagt er, komm her, Mädchen, ich tausche mal mit dir. Wieso kannst du das nicht, was du hast, genießen? Also da hatte ich noch mehr die Verpflichtung empfunden, dankbar zu sein und das zu genießen, was da war. Also da musste ich quasi so ein bisschen in mir diesen Konflikt lösen. Darf ich überhaupt glücklich sein, wenn andere leiden? Das habe ich auch mit
sehr deutsches Thema übrigens, ne?
Ja. Ach ja, ist es so?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass das Land, in dem wir leben, aufgrund allein unserer Geschichte, da schon sehr mehr belastet ist als beispielsweise jetzt, keine Ahnung, wenn du nach Südamerika gehst oder so, dann nach Chile oder Argentinien. Ich glaube schon.
Also, dass wir als Land der Jammerer verschrien sind, das kann ich ja gar nicht körperlich aushalten. Das macht mich ja fertig. Jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung, sage ich immer. Also das zieht nicht nur einen selber runter, es zieht auch das ganze Umfeld runter.
Und aber umso wichtiger dann die Arbeit, wie du sie machst oder wie ich sie mache.
Ja.
Weil scheinbar sind wir in dieses Land geboren worden, weil es besonders viel Licht braucht. Und da wollte ich auch
danke,
auf jeden
danke,
Fall mitgehen.
Danke, dass du mich damit einbeziehst. Das freut mich wirklich sehr.
Auf jeden Fall.
Ja, also es hat mich ja vom Sockel gehauen. Ist ja jetzt schon wirklich ein paar Jahre her, dass ich eine E-Mail von der UNO kriegte. Und ich dachte ja, es sei ein Fake. Ich dachte ja, das kann alles nicht sein. Das ist auch nicht die UNO, nein und nein. Und es kam aus Chile, das Schreiben, aus Südamerika. Und sie wollten mit einem Kamerateam kommen und einen Film mitten über mich drehen, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Und dann habe ich wirklich, ich habe mich auch noch richtig schön lächerlich gemacht, nee, sie brauchen nicht ihr eigenes Kamerateam mitbringen, das können sie hier leihen. Und so glaubte ich, da noch wilde Ratschläge geben zu müssen. Sie sagten, nee, wir kommen schon mit unserem eigenen Team und so. Und der Film steht heute auf der Plattform der UNO unter Nachhaltigkeit und wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Und natürlich steht er auch auf meiner Webseite, ist ja klar. Und hat wirklich das Emblem der UNO und den deutschen Bundesadler drin. Wo ich denke, wie kann das sein? Wie kann das sein?
Wahnsinn.
Und das hat natürlich alles Luft unter die Flügel bei mir gebracht, dass ich ja erst dachte, also ich kam ja zu meinem YouTube-Kanal mit 66, als meine Tochter sagte, Mami, ich glaube, du musst der Welt mal erzählen, wie cool es ist, alt zu sein, du lebst das irgendwie anders. Ne? Das war so der Satz am Esstisch Und ich fragte dann, ja, soll ich irgendwer schreiben? Er sagte, mach doch einen YouTube-Kanal auf. Ich hatte noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Keiner von uns hat irgendwann mal einen YouTube-Kanal aufgemacht. Also bin ich da rein. Und der Anfang
wir
ist
sind
ja auch
jetzt 2014, ne? Ungefähr von der Zeit her.
Ja, genau, 20, richtig.
Ne?
Genau.
10 Jahre.
Da hab, ja, 10 Jahre her. Und dann habe ich das erstmal mit diesen Tutorials gemacht, die man da bei YouTube selber findet, ne? Wie macht man so einen Kanal auf? Und dann ging das da aber irgendwann nicht mehr weiter. Und dann gibt es die Communities. Ich sag mal, da sitzen die 14-Jährigen, die sind schon mit sowas im Blut groß geworden. Mhm. Und da kannst du Fragen stellen und die beantworten das. Und dann habe ich da meine Fragen. Ja, mach mal das. Nee, ich sag, habe ich schon. Und dann mach das. Habe ich auch schon. Dann hieß es nachher, Mensch, Grete, hättest du es nicht gleich sagen können. Ich sag, nee, ich kann eure Sprache nicht. Ich weiß nicht, wie das heißt, wo ich stehe. Ich kann nur sagen, wo ich hin will, aber nicht, was ich da und so gemacht habe. Also da wurde ich dann nochmal ganz liebevoll von denen unterstützt. Ich hatte so das Gefühl, so ein bisschen wie Welpenschutz rückwärts, weißt du, dass die, ich habe dann auch schnell mein Alter gesagt, wenn ich dann wieder weitere Fragen hatte, waren ja immer andere, die dann da saßen und so, denn ich brauchte ein halbes Jahr, bis ich gefunden wurde und also ich habe wirklich jeden Tag 10 Stunden daran gesessen, es war unglaublich viel Technik, ich hätte mir auch gerne Hilfe dazu gekauft, aber das fand ich damals nicht.
Hattest du den Hauch einer Angst vor Sichtbarkeit? Weil ja. Sichtbarkeit ist ein Thema, vor dem fürchten sich unglaublich absolut. Viele Menschen. Erzähl ja. mal.
Deswegen habe ich mir einen Künstlernamen an. Greta Silva heiße ich nicht, aber das ist im Perso eingetragen. Jetzt seit, weiß ich nicht, seit einem halben Jahr auch im Pass. Ich brauchte einen neuen Pass. Mhm. Auch da ist der Künstlername eingetragen. Das heißt, ich kann damit Bankgeschäfte machen, ich kann damit reisen und alles. Also das war mein Schutz, weil ich dachte so, Internet, oh, 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 oh. Ich weiß auch nicht genau, was ich mir davon alles so zurechtgezimmert hatte in meinem Kopf. Aber das war der Grund, ja. Und natürlich sollte man sich den auch gut merken können, den Namen, ne? Das war ja ganz klar. Aber ich war mit meinem richtigen Namen im Internet zu finden, per Adresse. Dann gab es auch mal den Fall, aber da hatte ich den Künstlernamen schon, dass jemand sagt, ja, ich komme nach Hamburg, ich besuche mich da. Und ich sage, nix da. Und ja, ich finde dich schon. Und so, dann dachte ich, So einfach ist das nicht. Also das war der Grund, ja, mit Sichtbarkeit.
Aber wovor war die Angst? War die Angst vor Kritik, vor Diffamierung oder war es wirklich, nee, dann stellen mir die Leute nach?
Also ich wollte die hier nicht auf meinem Grundstück haben. Das okay. war da die Angst. Also ich habe ja nie damit gerechnet, dass das mal so viele Leute sehen. Aber mit Lockerheit und ich lasse deswegen meine Filme auf dem YouTube-Kanal von Anfang an drauf stehen. Meine Kinder kamen und sagten, Mensch, Mami, du bist doch viel lockerer. Ich war allein im Haus. Ich habe also meine klitzekleine Kamera, da gibt's noch gar kein Funkmikro oder irgendwie sowas, ne? So eine kleine Kamera auf Stativ. Ich habe mir vorher Musik angemacht. Ich habe getanzt, damit ich locker werde. Und klappte nicht. Ging nicht. Also das war das Lockerste, was ich da kriegte. Und dann habe ich es aber trotzdem reingestellt. Und ich lasse es auch stehen, damit man mal sieht, wie Entwicklung geht. Und das, also was muss nicht perfekt sein und so. Und damit bin ich dann rausgegangen. Und fast denke ich, wenn bei mir jetzt alle Filme super geschnitten wären oder was auch alles, ich glaube, das käme bei mir gar nicht so gut an. Ich glaube, man verzeih diese Überheblichkeit, aber ich glaube, man liebt das einfach so, wie das jetzt da entsteht und
dass es nicht so verkünstelt gut ist.
Auch. Ja, also, aber das mögen auch manche anders sehen. Das ist völlig okay und in Ordnung. Oder hier halt es zu doll. Und ich hatte hier neulich einen Gast, der kam hier rein, schnipp, schnipp, hier halt es zu doll. Du musst hier Gardinen haben, du musst hier einen Teppich haben. Ich guckte ihn nur an. Ich sage, scheitert das jetzt an unserem Podcast? Nö, sagte er. Ich habe ja die anderen auch gehört, also es hört sich alles gut. Also
es ist so witzig, darf ich da kurz eine eigene Erfahrung teilen? Weil ja. Ich bin jetzt mit Get Happy immer auch mal wieder so auf Reisen. Ich war jetzt auf Mallorca mal, dann ja. bin ich jetzt in Berlin für ein Interview und da habe ich halt, finde ich, echt gutes Equipment dabei, aber es ist nicht zu vergleichen jetzt, wenn ich jetzt dich auch im Studio sitzen hätte.
Ja,
dass
klar.
Dass ich mir ein Theater inszeniert habe von... Aber das ist ja qualitativ nicht perfekt und dann, das wird die Leute vergraulen und so. Und die Menschen merken das gar nicht. Das war nur in meinem Kopf.
Ja.
Also ich habe noch nicht eine Rückmeldung bekommen, so, boah, die Soundqualität in der und der Folge, die war aber nicht so gut, wie ich das gewöhnt bin. Sondern es ist nur in meinem Kopf.
Ja,
und
weiß,
das ist
wir
doch so irre.
Fertig. Wir brauchen keinen zusätzlichen Menschen dafür. Das können wir selber uns fertig machen.
Mhm. Dieses Streben nach Perfektion, ja. Was ja auch so eine Scheinsicherheit ist, ne?
Genau, also als mir mal jemand sagte, Perfektionisten haben nur Angst vor Kritik. Und da dachte ich, ich werde...
Ist ja auch so.
Ja, vor allem Angst steuern lassen. Also da könnte ich auch Geschichten erzählen, wo ich, ähnlich wie du, wo es keiner gemerkt hatte. Ich habe die Nacht danach nicht geschlafen. Ich hatte für den Vorstand, also als Freie war ich dann trotzdem eingebunden in Projekte. Man hatte mich also für eine gewisse Zeit da eingekauft, sage ich mal. Und ich musste was für einen Vorstand machen und ich habe es bestimmt 10-mal kontrolliert vorher. Und als ich auf Senden gedrückt hatte, fiel mir ein, dass ich nochmal einen Absatz vertauschen wollte. Also etwas anderes sollte nach vorne. Mhm. Ich habe mich so über mich selber geärgert. Ich habe also die Nacht nicht geschlafen vor Wut über mich selber. Und es hat jedem gefallen und es war alles wundervoll. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, was machst du mit dir? Was machst du mit dir? Ja.
Das ist eine schöne Frage. Was machst du mit dir?
Ja, wie gehst du mit dir selber um? Das ist so wichtig und da können wir so viel dran drehen. Ja, dann heißt es ja, Greta, du weißt ja nicht, in meiner Firma ist das so und du weißt ja nicht, in meiner Ehe und in meiner Familie. Und also, ne, ich höre ganz viel und es macht mir, wie soll ich sagen, richtig Spaß, mich da reinzuschmeißen. Also ich gehe auch ins Altersheim, ne? Und dann, ja, Mensch, Greta, du hast ja gut reden, also wofür soll ich mich denn noch begeistern? Begeisterung ist ja, wie du das ja auch schilderst und weißt, das Instrument, was sagt, soll es ins Langzeit- oder ins Kurzzeitgedächtnis geparkt werden, ne? So, also es ist ja im Alter ganz wichtig. Wofür soll ich mich denn hier noch begeistern? So, und dann setze ich mich dahin und sag, okay, was hast du denn oder haben sie denn früher mal alles so gemacht, gereist und so? Also in dem Haus, in dem ich öfter unterwegs bin, ist Personal aus ziemlich vielen Ländern, sagen wir mal so, ne? Fahren sie schon mal in dem Land? Und ja, da war ich schon und dann da. Und dann lasse ich ihn auch erstmal begeistert erzählen. Ich sage, Mensch, da könnten Sie doch mal so diese Frau X fragen, ne, wie es ihr hier ja jetzt geht, weil sie ja die Unterschiede kennen. Sie wissen ja, dass die ganz anders leben, wie das hier und mit Familie und so. Also da mal wieder die Menschen, darf ich sagen, aktivieren. Ich bin kein Freund von, ich gehe zu dem und mache dem das Leben schön. Sondern die müssen das selber wieder hinkriegen. Die müssen die
Vielleicht erinnerst du sie.
Zum Beispiel auch, ich habe ja früher, haben wir da Musikkonzerte so hingebracht und ehrenamtlich. Und dann habe ich denen gesagt, da sitzen keine alten Menschen, da sitzt das ganze Leben. Da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat, mit denen ihr nur rumspielt. Die Musikstudenten waren das, ne, mit denen ich da war. Und die haben Deutschland nach dem Krieg groß gemacht. Die haben das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet. Und übrigens ist auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Dann hören die mir nicht mehr zu, dann rattert das. Das kann doch nicht sein, dass das diese Alten sind. Ey, die haben auch tolle Sachen gemacht und gerissen und ihr könnt das alles wachrufen. Mit eurer Musik, die waren selber in Konzerten. Vielleicht haben die selber Konzerte gegeben. Vielleicht spielen die selber Musikinstrumente. Könnt ihr alles wachrufen da drin mit der Musik. Also, da ist so viel möglich. Also, ich mag den Professor Hüther so gerne.
Den Gerald Hüther, der ist toll.
Ja, wundervoll. Und den hatte ich auch schon mal in meinem Podcast, weil ich den so unglaublich finde. Der sagt ja, unser Gehirn ist immer nur im Standby-Modus. Und wenn sich ein 86-Jähriger in die 84-jährige Chinesin verliebt und ein halbes Jahr mit der nach China geht, kann der nach einem halben Jahr Chinesisch. Also, raus aus dem Standby-Modus, sich für irgendwas mal wieder begeistern und interessiert sein. Und schwupps springt da oben alles an, ohne dass ich Kreuzworträtsel zwischendurch gemacht habe oder so etwas. Also die Kapazitäten sind da, wir dürfen sie nutzen.
Neuroplastizität, meine Lieben, bis ins hohe Alter. Was dürfen wir in der Gesellschaft und auch in dem Land, in dem wir leben, über das Alter lernen und auch verbessern? Weil ich habe schon, das habe ich ja im Intro auch gesagt, den Eindruck, dass Alter etwas ist, das man eher so ein bisschen unter den Teppich kehren möchte. Und das ist schrecklich, weil so viel Weisheit und so viel Erfahrung und so viel Wertvolles, so viel Kostbares sich ja im Alter verbirgt. Was dürfen auch die Alten lernen zum Beispiel?
Ja, selbstbewusst zu sein auf das, was sie geleistet haben und dass ihre Würde nicht daran hängt, ob jetzt die Hüfte eiert oder das Knie irgendwie klemmt oder irgendwie sowas. Ja, die klappen ja auch das Buch zu, wenn sie einen Rollator brauchen. Ne? Jetzt bin ich alt, jetzt brauche ich nichts Neues mehr anzufangen. Und der Treppenlift, der geht ja für die meisten Menschen direkt in den Sarg. Dabei ist das wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B, Treppenlift fährt von oben nach unten. Kein Unterschied. Mhm. Ich habe immer schon Hilfsmittel benutzt und kein junger Mensch jault rum und sagt, oh, jetzt wird es so mühsam, die Wäsche mit der Hand zu waschen. Das dauert so lange, ich brauche eine Waschmaschine. Sagt doch keiner. Wir fangen nur im Alter an. Was weiß ich, Brille ist ja heute nicht mehr so ein Kriterium, aber Hörgerät, Rollator, alles ist, also dann bin ich alt und so. Nee. Und wenn du das Sekt-Tablett damit hochfahren lässt mit dem Tablet, weil dir das...
Champagner,
so,
bitte.
Champagner, natürlich Champagner. und sowas alles. Also so bin ich da unterwegs, aber ich glaube tatsächlich... ich bin natürlich in der Blase unterwegs, das weiß ich schon, kippt das tatsächlich. Also erstmal muss die Wirtschaft ja jetzt die Alten plötzlich halten, die sie vorher mit 45 oder 50 schon in Altersteilzeit geschoben haben. Da wurde ja auch so eine ganze Generation in den Boden gestampft, die Alten nutzlos und ich weiß nicht was alles. Und das macht man ja jetzt mit der Generation Z. Es muss wohl immer irgendeine Generation herhalten, wo ich sage, seid ihr wahnsinnig geworden? Seid ihr wirklich wahnsinnig geworden? Also okay, und also mein Weltbild hat sich verändert, als ich den YouTube-Kanal aufmachte und da ja so viele Stimmen hörte, die, also die Welle rollt ja, die Welle von neuen Alten rollt ja, die ist nicht aufzuhalten, ich bin da maximal Fahnenträger, ne? Also mehr nicht. Und das ist so inspirierend und mutmachend und toll. Alter ist ein Startup-Unternehmen. Also da werfen wir uns nochmal neu rein und haben den Vorteil, und wenn ich 10 Sachen ausprobiere und dann und sage, nee, ist doch nichts für mich, dann weiß ich später, ich muss nicht sagen, hätte ich es doch mal ausprobiert. Wenn das ein junger Mensch macht, dann sagt man, zumindest hier im Norden in Hamburg, nun kommt er endlich mal in die Pötte. Na, also, aber im Alter kannst du das machen. Probierst du aus, wolltest du einen Hundesalon immer schon aufmachen oder so etwas, dann fang im Kleinen an, in der Nachbarschaft oder so. Oder Leute, die sagen, oh, ich hätte so gern ein Restaurant oder ein Café aufgemacht oder so. Ja, frag beim Friseur, bei der Tankstelle. Bei mir gibt's freitags immer Lasagne, soll ich mal 4 Portionen vorbeibringen? Anfangen, irgendwo mit kleinen Schritten und spielerisch und gucken, was draus passiert. Und nicht schon, ich kann, da muss ich irgendwann Buchhaltung können, das kann ich nicht. Vergiss das, vergiss es. Wenn man den ersten Schritt macht, tun sich Türen auf. Das wird sich alles ergeben. Also rein damit ins volle Leben.
2 Fragen habe ich noch an dich. Gibt es etwas, das du bereust heute, wenn du zurückblickst in die Vergangenheit?
Nee. Sonst wäre ich doch nicht so geworden, wie ich heute bin.
Ja, schön.
Also ja, ich habe schmerzhafte Phasen in meinem Leben gehabt und wenn ich heute zurückschaue, denke ich, musstest du wirklich so leiden? Das würde ich heute nicht mehr missen, aber ich hatte den Stand damals nicht. Mhm. Und insofern würde ich das alles wieder genauso machen, um die Frau zu werden, die ich heute bin. Das schockt natürlich meinen Ex-Mann. Wir sind ja heute sehr freundschaftlich verbunden. Und da sagt er, ja, du würdest mich doch nicht normal heiraten. Ich sage, ja, schon alleine wegen der Kinder. Die Kinder will ich haben. Natürlich würde ich das nochmal machen. Also, nee, ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ich wüsste gar nicht, wie das gehen sollte, das zu bereuen.
Das passt sehr schön zu der letzten Frage, nämlich, was würdest du der 35-jährigen Greta mit auf den Weg geben? Mit deinem Wissen und deiner Erfahrung von heute, mit deinem Gefühl für das Leben und deiner Lebendigkeit?
Du bist richtig so, wie du bist. Ich habe ja, also mein Umfeld hat mir signalisiert, ich bin falsch mit meiner Energie. Na, also im Job genauso ist mir das begegnet wie privat. Und da habe ich ja wirklich manchmal gedacht, meine Güte, jetzt hast du wieder eine Bratpfanne um die Ohren gekriegt. Wann begreifst du das denn endlich mal? Und werd doch mal ruhiger und verlang doch nicht so viel vom Leben und so etwas. Und dass ich heute das Gegenteil leben darf und dafür so viel Anerkennung bekommen darf, ist ja eine Gnade des Schicksals. Also sondersgleichen. Und ich würde ihr wohl sagen wollen, du machst es schon. Du machst es schon. Du bist richtig so, wie du bist. So. Aber groß was verändern würde ich nicht. Also dass ja, mit sich im Reine zu sein, ist einfach eine tolle Sache. Und das würde ich allen jungen Menschen und auch jungen Frauen mit auf den Weg geben wollen. Also ich finde mich heute so lächerlich, dass ich meinen Körper immer dafür verachtet habe, dass er nicht aussah wie damals wie Marilyn Monroe. Dann kam Twiggy, also Waschbrett, kennt vielleicht manche gar nicht mehr. Dann die sportliche Frau. Mein Körper sollte immer so sein, wie diese Modewelle gerade war. Das geht nicht. Und also ich habe noch nie so versöhnt mit meinem Körper gelebt wie heute. Und das würde ich so gerne diesen jungen Frauen mitgeben, die sagen, du bist sowas von richtig, wie du bist, mit deinem Körper, so wie er ist. Lass dich nicht so tyrannisieren, wie ich das gemacht habe. Also ja, das fände ich schon schön, wenn ich das vermitteln könnte. Und ja, so wie du bist, leb deine Vollversion mit allen Extras, so wie du dein Auto bestellst. Ja, also das ist schon, glaube ich, eine tolle Botschaft. Den jungen Leuten möchte ich sagen, ihr seid die Generation, die jetzt Zukunft gestalten kann. Ihr habt die Hebel in der Hand, nehmt sie euch und lasst euch nicht kleinreden und so etwas. Ja, Wirtschaft im Umbruch ist erst nochmal holprig, aber die jungen Leute müssen nicht den Weg kennen. Das ist der Job der Älteren. Aber sagt jedem, ich mache es auf meine Art. Auch in der Wirtschaft. Also wenn Frauen sagen, ah nee, und ich will nicht befördert werden und da, sag ich, biete an, du machst es auf deine Art. Was braucht dein Chef? Oder was brauchen sie, um mir den Rücken frei zu halten, wenn ich es anders mache als sie? Und können wir beide zusammen auf unsere Art, sie auf die bewährte alte Tour, ich mit anderer Art, können da drüber ein Dach schaffen, etwas Neues kreieren, was einer alleine von uns nicht könnte. Also da zum eigenen Weg zu stehen und zu sagen, also ich würde das anders machen, das anders machen, das anders machen. Was brauchen Sie, um mir diesen Freiraum zu geben? Also da den Mut zu haben, mach es anders, mach es auf deine Art, leb nach deinen Werten. Aber es sollte eine kurze Antwort bestimmt sein als Schlussantwort.
Nee, du wirst lachen. Es ist so interessant, weil ich mehr und mehr das Bewusstsein dafür entwickle. Ich mache ja diesen Podcast, das darf ich jetzt eigentlich ja öffentlich nicht sagen, mache ich aber trotzdem, eigentlich mache ich den ja für mich.
Wie schön, wie schön, wie schön. Ja, genau so funktioniert das.
Ich mache den eigentlich für mich, weil ich im Grunde genommen all die Themen und die Menschen einlade, die ich für wichtig halte oder ja, die auf meinem Weg eine essentielle Rolle gespielt haben. Mhm. Und das kannst du nicht wissen, das Gespräch mit dir hat mich in so vielen Punkten abgeholt zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt gerade haben. Wir sind im Juli 2024 und allein für mich war dieses Gespräch jetzt schon persönlich so unglaublich hilfreich und wertvoll und inspirierend. Und natürlich hoffe ich im besten Fall, dass viele tausend Menschen, die uns jetzt zugehört haben, auch ganz viel daraus ziehen. Aber ich habe jedes Wort genossen und ich nehme ganz, ganz viel mit aus diesem Gespräch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in Hamburg dann vielleicht im Herbst mal persönlich begegnen würden.
Oh, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Diese Worte, die schweben doch so wunderschön in der Luft, dass es gar nicht passt, wenn ich jetzt noch was sage. Ich würde mich so reich beschenkt fühlen, wenn wir uns wieder begegnen. Ob in Hamburg, wo auch immer. Zu schön. Danke, danke, danke für alles hier.
Ich danke dir, liebe Greta Silva, nur das Beste für dich. Wir bleiben verbunden.
Wunderbar. Tschüss.
Und natürlich danke ich zum Schluss euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast weiterhin so fleißig in die Welt schickt. Ich habe an vielen Stellen in diesem Gespräch mit Greta sehr, sehr schmunzeln müssen, weil viele der Themen, die sie bewegt hat, auch mich bewegt haben in den letzten Wochen. Und für mich war es persönlich ein echtes Learning und ich hoffe natürlich für euch auch. Und irgendwie passt mein Gast in der nächsten Woche auch ganz schön zu diesem Thema, denn ich spreche mit Nina Heid darüber, was es bedeutet, selbstständig zu sein und ein Unternehmen zu gründen. Nina kenne ich eigentlich aus der Medienlandschaft hier in Süddeutschland. Heute steht sie an der Spitze ihres eigenen Unternehmens Capulet und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit ihr. Euch wünsche ich eine wunderbare Zeit. Bis nächsten Freitag. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt neugierig und natürlich auch in Zeiten von Sommergrippe gesund. Bis dahin. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.